So, wie war für euch Ostern? Die im Urlaub waren, die waren sicher gut erholt. Die morgen wieder in die Schule gehen müssen, naja, die freuen sich nicht was so besonders wahrscheinlich. Aber was ist geblieben von Ostern? Was bleibt? Wie viele Osterpredigten habt ihr schon gehört in eurem Leben? 20, 30, 50, 80? Keine Ahnung. Aber was bleibt davon? Es ist doch gut, wenn wir Ostern immer wieder jedes Jahr neu daran erinnert werden, worum es geht in unserem Glauben. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns stirbt, am Karfreitag, dass er am Ostersonntag wieder aufersteht, das leere Grab. Aber was bewirkt das bei uns geistlich? Und manchmal schaut es doch so aus, sind wir uns doch mal ehrlich, als wäre Ostern gar nicht gewesen. Der Alltag, der hat einen so schnell wieder, so schnell kann man gar nicht schauen. Es ist wie wenn man auf einer Reha-Maßnahme ist, dort tolle Strategien für den Alltag lernt, wieder nach Hause kommt, in die Familie, in die Arbeit. Und was bleibt von diesen Strategien? Und diese Erfahrung, die auch Ostern eigentlich immer wieder neu sich in unserem Leben einschleicht, diese Erfahrung haben auch die Jünger Jesu gemacht. So scheint es zumindest. Sie sind wieder in Galiläa, am See Genezareth, dort, wo alles einmal angefangen hat. Dort, wo sie den Ruf von Jesus gehört haben, wo sie ihm gefolgt sind. Fischer waren sie, bevor Jesus sie in seine Nachfolge rief. Und diesem Beruf gehen sie jetzt auch wieder nach. Da sitzen sie nun am See, Simon, Thomas, Nathanael, die Zebedäus-Söhne. Und als Petrus sagt, ich gehe wieder fischen, da kommen alle anderen mit. Alles ist so wie früher, als ob es Ostern nie gegeben hätte. Als ob die 3 Jahre mit Jesus nie gewesen wären. Und schauen wir uns einen dieser Jünger Jesu doch mal ein bisschen genauer an dem Tag. Denn für Petrus muss es ja besonders seltsam gewesen sein, dieses davor und danach. Vor Ostern und nach Ostern. Er wollte unter den Aposteln an erster Stelle stehen. Ich bin voller Power. Er wollte Jesus die Treue halten. Ich werde dich nie verraten, hat er gesagt. Er wollte auch nicht aus Großmaul dastehen. Aber als dann Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, schleicht er sich davon, schleicht Jesus nach und verleugnet ihn 3-mal. Und Petrus kämpft mit dieser Situation. Auch nach Ostern, nach der Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir haben es ja von Tim gehört. Es ist etwas zum Erliegen gekommen. Zerbrochen. Nichts ist mehr wie vorher. Schämt er sich? Läuft er deshalb davon? Ist er zutiefst verletzt oder unzufrieden mit sich selber? Läuft deshalb davon? Wir wissen es nicht so genau. Und trotzdem geschieht ein Neuanfang dort am See Genezareth. Und ich möchte mit uns heute ein wenig drüber nachdenken, was so ein Neuanfang eigentlich bedeuten kann. 2 Bilder zum Einstieg. In meiner Jugendzeit hatten wir in Graz oder in der Nähe von Graz ein Feriengrundstück. An so einem kleinen Fluss. Und der Boden dort und auch das Ufer war ziemlich sandig. Und nach jedem Hochwasser, und das gab es jedes Jahr 2-3 Mal, hat sich die Uferlinie verändert. Und von der Böschung ist so ein Stück abgebrochen. Etwa so. Wie hier. Eine Abbruchkante ist entstanden. Und eine Abbruchkante gibt es überall da, wo das Ufer nicht befestigt ist. Wo das Wasser gegen das Ufer drücken kann. Und dann bricht jedes Mal Stück für Stück was ab. Und jedes Mal sieht diese Uferlinie ein bisschen anders aus. Und manchmal geschieht aber auch sowas wie vor ein paar Jahren auf Usedom. das nicht nur das Ufer abbricht, sondern gleich eine Hauswand mitnimmt. Solche Bilder kennen wir eigentlich immer wieder mal. Und das ist auch das Bild von Petrus. Auch bei ihm, in seinem Leben, ist eine Wand weggebrochen, da zu Ostern. Und wie ist es bei uns? Wie brechen bei uns solche Wände weg oder solche Uferstücke in unserem Leben durch Krankheit, durch Verlust, durch Misserfolg, durch Sünde, durch gegenseitige Verletzungen und vielleicht auch noch ganz andere Sachen, brechen Teile unseres Lebens, auch unseres geistlichen Lebens, weg. Und dann braucht es Befestigung, ein festes Ufer. Aber nicht immer ist es so lebensbedrohlich. Es gibt auch Situationen, die sind ein bisschen einfacher zu lösen und trotzdem manchmal ganz schön kompliziert. Hat von euch schon mal jemand versucht, eine Tür einzuhängen? Ist gar nicht so leicht, weil schaut man auf das obere Scharnier, kann man das untere nicht genau treffen, weil wir können nicht beides zugleich anschauen, wenn wir die Tür in der Hand haben beim Einhängen, so wie diese Leute hier. Dann versucht man, den passenden Winkel zu finden, dann passt das obere wieder nicht. Und ich versuche es ja meistens so, wenn ich sowas mache, dass ich die Tür auf meine Zehen stelle und dann versuche, sie einzuhängen. Oh, ich merke, manche kennen das Spiel. Und irgendwann, wenn das wirklich mal passt und man die Tür einhängen will, muss man die Zehen ganz schnell rausziehen. Sonst klemmt man sie sich ein. Alles muss passen. Sonst passt nichts. Eine Tür kann man eben nicht halb aufhängen und am besten macht man es zu zweit. Als ich noch als Röntgeningenieur gearbeitet habe, hatten wir in einer Ordination in der Steiermark auch solche Türen an der Wand stehen. Und dann kam der Lehrling vom Schreiner und wollte die Tür einhängen und er schier verzweifelt, weil er konnte die Tür nicht mal hochheben. Was er nicht gewusst hat, wegen der Abschirmung der Strahlen war da eine Bleieinlage in der Tür und die Tür war 100 Kilo schwer. Die haben sie dann zu dritt eingehängt. Also so viel zum Thema Türen. Aber im Bild gesprochen, Petrus wollte eigentlich auch gerne, dass die beiden Scharniere seines Lebens passen. Er wollte Jesus in allem folgen, er wollte der vollkommene Jünger sein. Und das andere Scharnier hat ihm Schwierigkeiten bereitet. Sein eigenes Leben, seine Persönlichkeit, sein Charakter. Und dass er es nicht geschafft hat. All seine Bemühungen zu Ostern, dieses Dilemma zu meistern, haben nicht funktioniert. Karfreitag war für ihn wirklich ein Bruch in seiner Nachfolge, in seinem geistlichen Leben. Und was sagt er dann? Ich gehe fischen. Es bleibt ihm nur der Rückzug ins alte, vertraute Leben. Und die Frage von Ostern ist die, wo stehst du eigentlich jetzt zu Ostern? Wo steht unsere Gemeinde? Und wenn so Brüche in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben passieren, gehen wir dann auch wieder fischen? Fallen wir dann wieder ins Alte zurück? Aber es gibt Hoffnung, denn Jesus steht am Ufer, erwartet sie, die Jünger, mit einem Frühstück. Und nach dem Frühstück bekommt Petrus so eine Art Sonderbehandlung von Jesus. Er hat wohl noch eine Lektion nötig. Und ich lese uns aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 21 ab Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt doch alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Und ich möchte dir noch etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selber umgebunden, bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Und Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Und er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Das gleiche, folge mir nach, wie 3 Jahre vorher am See Genezareth, als Petrus diesen Fischfang getätigt hat, mit dem er fast sein Boot nicht füllen konnte. Schauen wir mal jetzt auf die kleinen Details in dieser Begegnung von Petrus mit Jesus. 3-mal fragt Jesus, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Petrus ganz genau gewusst hat, worauf Jesus anspielt, nämlich auf diese 3-malige Verleugnung im Hof des Hohenpriesters. Es ist einfach notwendig, dass das aufgearbeitet wird, was damals zerbrochen ist, auch zwischen Petrus und Jesus. Wenn wir an einen Judas denken, der sich dann selber umgebracht hat, er hatte keine Chance, diesen Zerbruch aufzuarbeiten. Aber dem Petrus gibt Jesus die Chance. Er führt ihn genau an den Punkt, an dem die Beziehung zerbrochen ist, an dem das geistliche Leben von Petrus Schaden genommen hat. Und wenn wir uns diese 3-malige Fragestellung von Jesus genau anschauen, auch im griechischen Grundtext, dann merken wir, dass diese Frage in ihrer Intensität abnimmt. Etwa so im Deutschen kann man es ein bisschen nachvollziehen. Da fragt er zuerst: Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Die zweite Frage: Liebst du mich? Da geht es nicht mehr um den Vergleich. Und die dritte Frage: Hast du mich lieb? Magst du mich eigentlich überhaupt noch? Merkt ihr, Jesus holt Petrus immer weiter dahin, wo es in Petrus wahrscheinlich auch gerade diese Fragestellung ist: Ja, gibt es noch eine Beziehung zu Jesus? Und die Antwort von Petrus ist immer die gleiche. Du weißt alles, du weißt doch auch das oder auch, ob ich dich überhaupt lieb habe. Petrus, dieser impulsive, aufbrausende, cholerische Mensch, der hat gelernt, dass es nicht mehr um diese Spontanität geht. Dass es nicht mehr darum geht, besser sein zu wollen als andere. Nicht mehr oberflächlich und unbedacht zu handeln. Er hat es in seinem eigenen Leben gelernt, dass er doch nicht der starke Jünger Jesu, der starke Christ ist, wie er sich vielleicht gesehen hat. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wir erleben Jesus hier als einen fantastischen Seelsorger. Außerordentlich geht er mit Petrus um. Schon die Anrede, wie Jesus Petrus anredet, ist mit Bedacht gewählt. Er spricht ihn nicht als Petrus, als den starken Felsen an. Petrus heißt Fels, übersetzt auf Deutsch. Sondern als Simon, als den schwachen Menschen Simon. Genauso hat er ihn vor 3 Jahren auch am See Genezareth schon mal angesprochen. Erst später sagt er zu ihm: Du wirst Fels Petrus heißen. Und er fragt ihn: Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und erinnert Petrus damit an seine gewagten Worte: Auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. So vollmundig spricht Petrus zu Jesus in der letzten Abendmahlszene, bevor Jesus verhaftet wird. Markus 14, Vers 29. Ich bin besser als alle anderen. Und wir wissen es. Petrus ist sowas von auf die Nase gefallen. 3-mal. Jesus spricht Petrus aber eben nicht direkt auf seine Vergangenheit an. Er spielt ganz sensibel und ohne Anklage auf das Versagen des Petrus an. Petrus versteht auch so, auch ohne dass Jesus ihm das knallhart ins Gesicht sagen muss. Diese dunkle Vergangenheit wird zwar angesprochen, aber nur indirekt und auch nicht nachtragend, sondern er richtet den Blick von Petrus in die Zukunft und öffnet ihm eine Tür aus seinem Versagen heraus in die Zukunft. Und Petrus hat seine Lektion ja gelernt. Er bildet sich jetzt nicht mehr ein, entschiedener und näher bei seinem Herrn zu stehen als all die anderen Jünger. Auch die Vorstellungen von seinem eigenen Können, von seinem eigenen Vermögen, auch seinem eigenen geistlichen Vermögen sind zerbrochen. Aber an der wichtigsten Sache zweifelt er nicht, an seiner Liebe zu seinem Herrn. Und Liebe ist keine eigene Aktivität zunächst mal, auch wenn sie dann aktiv wird. Und wir haben ja viele, viele Predigten gehört in den letzten Monaten, wie das in einer Gemeinde miteinander ausschauen kann. Aber diese Liebe entspringt auch nicht dem menschlichen Temperament. Keiner kann sich entschuldigen und sagen, ich bin halt so und deshalb kann ich nicht lieben. Nein, lieben kann jeder, weil Liebe von Ostern her kommt. Und wenn wir von Ostern nichts gelernt haben und nichts mitgenommen haben, aber dass Gott uns liebt und wir ihn lieben dürfen und können, das sollte da sein. Aber diese dreimalige Fragestellung von Jesus hat noch eine andere Bedeutung. Es ist nicht nur die Aufarbeitung des Versagens, des Scheiterns, sondern, was in meinen Augen viel wichtiger ist, es ist eine Öffnung in die Zukunft. Petrus soll einen neuen Blickwinkel für sein eigenes Leben bekommen, für sich selbst und sein Leben. Zunächst gibt Jesus ihm einen Einblick in seine Geschichte, also in die Geschichte des Petrus. Und Petrus kann ja auch nur stammeln und sagen, Herr, was soll's, du weißt doch Bescheid, ich hab dich doch lieb, aber... Und hinter diesem Aber steckt eine Leidensgeschichte eines Menschen mit vielen Höhen und Tiefen, mit Festigkeit und Schwanken. Denken wir nur daran, wie Petrus Jesus als den Herrn und Messias, als den Sohn Gottes bekennt. Und im gleichen Atemzug, einen Satz später, sagt er etwas, was nicht mehr geistlich ist. Und wo Jesus sagen muss, das hat dir der Satan eingegeben. In einem Satz, in zwei Sätzen hintereinander, in einem Atemzug, kann Petrus die tollste geistliche Erfahrung machen und aussprechen und die tiefste Versuchung seines Lebens erfahren. Begeisterung und Verzweiflung, alles das steckt in Petrus. Und in dieser Antwort auf die Fragen von Jesus spüren wir auch diesen Schmerz über die eigene Unzulänglichkeit und Sündhaftigkeit dieses Petrus. Petrus ist nicht besser oder schlechter als jeder andere auch. Das muss er lernen. Und er lernt es. Und das Zweite, Petrus bekommt einen Einblick auch in die Natur seines Auftrags. Denn diese erste Frage lenkt ja den Petrus auf seine Mitmenschen. Hältst du dich immer noch für besser als die anderen? Und jemand, der Hirte sein soll, und das ist ja der Auftrag von Petrus, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, geistliche Verantwortung zu übernehmen, der darf sich nicht besser fühlen als der, für den er Verantwortung trägt. Es ist eine ganz schlechte Voraussetzung. Das schließt eigentlich diese geistliche Verantwortung aus für andere, wenn ich mich besser fühle als der andere. Denn ich bin nicht besser und nicht schlechter als jeder andere. Und die andere Frage, die Jesus ja stellt, ist, hängt dein Herz mehr an mir als das der anderen? Fühlst du dich auch geistlich besser? Ja, nicht nur menschlich, sondern auch geistlich. Diese Fragen muss Petrus beantworten. Diese Fragen müssen aber auch letztlich wir beantworten. Und Gott fragt dich heute, nicht dein Pastor fragt dich, sondern Gott fragt dich heute, bist du ein besserer Christ als die anderen hier im Raum? Wie würden wir denn antworten? Nein, nicht irgendwem, sondern Gott selbst. Wem? Wie würden wir Gott antworten auf die Frage, bist du oder bin ich ein besserer Christ? Empfinde ich mich als besser als die anderen? Und die zweite Frage gilt dann letztlich Petrus selber. Liebst du mich überhaupt? Wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Wie gestaltest du deine Beziehung zu Jesus? Wie wichtig ist er dir im Verhältnis zu anderen? Alles Fragen, die Gott auch uns stellt, heute, morgen. Und Petrus wird darüber traurig. Und ich kann es ihm nachfühlen. Denn fragt mich nicht, wie ich diese Fragen beantworten würde. Da macht mich auch so manches traurig, wenn ich ehrlich Gott die Antwort gebe. Wir würden beim dritten Mal wahrscheinlich ähnlich antworten wie Petrus. Herr, du weißt doch Bescheid. Du kennst mich doch. Du weißt doch, wie ich bin. Ja. Aber diese Fragen von Jesus bringen Petrus dazu und sie dürfen auch uns dazu bringen, zu erkennen, wer ich eigentlich wirklich bin vor Gott. Nicht vor den anderen in der Gemeinde, nicht vor meiner Umwelt, vor meinen Arbeitskollegen, vor meiner Familie, sondern vor Gott. Wer bin ich eigentlich? Und Gott fragt dich, liebst du mich? Bist du an meinem Herzen? Kannst du meinen Herzschlag hören, wie er schlägt für dich und für die Menschen um uns herum? Und so beginnt jeder Neuanfang erstmal mit einer Klärung von Beziehungen. Und das gilt zunächst natürlich für meine Beziehung zu Jesus Christus. Wenn ich neu anfange mit ihm oder er mit mir neu anfangen will, stellt er mir die Frage nach der Beziehung zu ihm. Die müssen wir klären. Aber das gilt auch für menschliche Beziehungen. Auch da kann nur ein Neuanfang geschehen, wenn wir diese Beziehungen klären. Und für meine Beziehungen in der Gemeinde sind Aufrichtigkeit und Integrität, schwieriges Wort, ganz, ganz entscheidend. Und Integrität meint, so wie ich es hier aufgeschrieben habe, dass ich zuverlässig und vertrauenswürdig bin, dass ich andere respektiere und ihre Meinung respektiere, dass ich Kompromisse eingehen kann, dass ich nicht nur Kritik äußere, sondern auch eigene Fehler eingestehen kann. Das meint Integrität. Und diese charakterlichen Eigenschaften, die kommen dann zum Vorschein, wenn es Konflikte gibt. Da ganz besonders. Und da habe ich eine wichtige Erfahrung gemacht, in meinem ganzen Leben als Pastor auch. Eine Gemeinde zeigt den Willen Gottes nicht, indem sie keine Konflikte hat oder so tut, als hätte sie keine, sondern in der Art und Weise, wie sie mit Konflikten umgeht. Denn Konflikte haben wir. Konflikte hat jede Gemeinde. Und wir sind nicht besser und nicht schlechter als andere. Ja? Und Konflikte gibt es überall. Die Frage ist, wie gehen wir letztlich damit um? Es ist völlig in Ordnung, anderer Meinung zu sein. Und da, wo eine Gruppe von Menschen zusammen ist, sind wir verschiedener Meinung über die unterschiedlichsten Dinge. Was aber nicht in Ordnung ist, ist, jemanden wegen seiner anderen Meinung anzugreifen und fehlerhaftes Handeln jahrelang nachzutragen. Das ist nicht in Ordnung. So gehe ich nicht mit Konflikten um, sondern ich spreche drüber. Schaut doch mal, wie Jesus seinen Petrus wiedergewonnen hat. Wie Petrus wieder zurückkommt zum Herzen Gottes und zu seinem Auftrag. Und wir lesen diesen Bericht und haben vielleicht das Gefühl dabei, in diesen wenigen Sätzen, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt passt es wieder. Aber ich glaube, die beiden hatten noch einiges zu besprechen miteinander. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus Petrus vor den anderen anspricht und ihm das vorhält, sondern dass er ihn zur Seite nimmt in einem persönlichen Gespräch. Und das hat keine 3 Minuten gedauert nur, sondern das war sicher länger, dieses Gespräch. Die hatten einiges zu klären und zu erklären. Und Petrus war deshalb auch nicht plötzlich verändert. Er ist nicht ein anderer Mensch geworden, deshalb seine Persönlichkeit ändert sich ja auch nicht wirklich. Diese Tiefenstruktur in mir bleibt ja, und Petrus bleibt ja der, der er ist. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Der Charakter ändert sich nur sehr langsam. Und wenn wir die Petrusbriefe anschauen, dann merken wir, wie Petrus Jahre, Jahrzehnte später diese Dinge verarbeitet und zurückschaut und reflektiert, was damals passiert ist zu Ostern. Und wie er dann von Anfechtung und Versuchung in seinem ersten Brief schreibt, merken wir, er weiß, wovon er schreibt. Also so viel hat sich da nicht geändert, aber eine Sache hat sich geändert. Und das können wir auch in weiterer Folge erkennen, nämlich seine zentrale Lebensausrichtung, die hat sich geändert. Die Fokussierung. Petrus weiß, welche Berufung, welchen Auftrag er hat und er lebt den auch. Petrus weiß jetzt wieder, wer er ist und was er ist. Und wir sollten nicht außer Acht lassen. Hier ist ein Mensch, Petrus, der geistlich wirklich an der Kippe war, Jesus zu verlassen. Und Jesus beauftragt ihn nicht nur neu, er gibt ihm sogar Verantwortung im Reich Gottes, und zwar eine gewaltige. Ein Mensch, der geistlich fast zerbrochen wäre. So zeigt Jesus selbst, was es heißt, Liebe und Vergebung zu üben. Eben nicht Schuld nachtragen oder verurteilen oder verstoßen, sondern Vergebung, Wiederannahme, eine neue Chance. Und als wir sind nicht Petrus, aber wir sind auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und auch wir fallen immer wieder auf die Nase, menschlich, geistlich, in der Gemeinde, im Privatleben. Und sei es nur, dass wir diesen Spagat nicht hinkriegen zwischen dem Anspruch, den wir an uns selbst haben, auch den geistlichen Anspruch, den wir an uns selbst haben, und der Wirklichkeit. Denk doch nochmal an die beiden Türscharniere. Und wie dem auch sei, dieser Neuanfang nach Ostern beginnt immer mit der Frage der Beziehung. Jesus fragt auch uns, liebst du mich? Und dann denkt er mit uns über Fehler nach, über Versuchung, über Sünde und über die Notwendigkeit der Vergebung. Jesus will uns ermutigen, dass nicht Versagen und Enttäuschungen zählen, sondern seine Liebe zu uns, die sich zu Ostern in seinem Tod und seiner Auferstehung geäußert haben. Das ist das, was Ostern immer wieder neu jedes Jahr mit uns machen sollte und soll und darf. Es gibt einen Weg heraus aus dem Scheitern, aus dem Versagen. Jesus will uns mit auf den Weg nehmen, mit in die Aufgabe, für die wir begabt sind. Geh mit mir, sagt Jesus, folge mir nach. So lautet das Angebot und die Aufforderung nicht nur an Petrus, sondern an jeden von uns. Und wir werden nicht irgendwo hingeschickt, sondern dorthin, wo Jesus schon mit uns vorausgegangen ist. Unsere Brüche in unserem Leben, und die gibt es, die sollten wir auch nicht wegreden. Jesus fragt uns, liebst du mich? Bist du da, wo mein Herz schlägt? Oder bist du auch zurückgegangen in dein altes Verhalten, in dein altes Leben? Und willst von nichts mehr was wissen. Liebst du mich? Das ist das Entscheidende, weil Liebe mehr ist als nur ein Gefühl. Und deshalb lädt uns Jesus heute nach Ostern und im Angesicht von Ostern wieder ganz neu ein, dass wir uns neu hingeben. Und Hingabe ist nichts anderes als ein anderes Wort für Beziehung. Eine neue Beziehung, eine neue Hingabe zu Jesus. Denk drüber nach, wo du Vergebung brauchst und wo du Vergebung gewähren musst. Denk dran, wie es mit deiner Liebe zu Jesus ausschaut. Magst du sie vielleicht auch in der Taufe festmachen? Gibt wieder ein Taufseminar. Aber zugleich auch eine neue Hingabe an die Gemeinde. Versöhnung zu suchen mit anderen, wo Verletzungen passiert sind. die Dinge nicht einfach im Sand verlaufen zu lassen oder zu vergraben, sondern so wie Jesus anzusprechen und zu sagen, hey, da war was, lass uns mal drüber reden. Engagement, verbindliche Mitgliedschaft, Verantwortung übernehmen, Gemeinschaft suchen, alles das sind so Stichworte, die sich mit dem Thema Gemeinde und Leben in der Gemeinde zu tun haben. Gemeinde ist viel mehr als ein Verein oder viel mehr als ein Club von Gleichgesinnten oder eine Interessensgemeinschaft, wo man sich sonntags trifft, um vielleicht eine interessante Predigt zu hören. Und dann aber auch eine neue Hingabe an die Menschen um uns herum. Die Welt wahrzunehmen, in die Gott uns gestellt hat. Alles das sind Auswirkungen von Ostern. Und es ist möglich, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Und es ist eben morgen und Jesus steht am Ufer auch deines Lebens. Und er erwartet und empfängt uns im Licht dieses neuen Lebens. Gefrühstückt haben wir zwar schon heute, wahrscheinlich, aber diese geistliche Begegnung mit Jesus ist möglich. Und er schenkt uns die Möglichkeit eines Neuanfangs, so wie dem Petrus auch jeden von uns. Wir dürfen da sein, wo Gottes Herz schlägt und er macht alles neu. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist. Und ich danke dir, dass du auch nicht diese Geschichte mit Petrus einfach so im Sand verlaufen hast lassen oder dich von ihm abgewandt hast, sondern dass du dich ihm zugewandt hast und dass du ihn ja wieder neu in sein Leben hineingeführt hast. Dass du ihm die geistlichen Brüche in seinem Leben aufgezeigt hast, aber dass du ihm auch geholfen hast, wieder eine neue Zukunft zu sehen und wieder zum Zentrum zu dir zurückzukehren. Ich danke dir, Herr, dass du diese Verletzung, die sich Petrus auch selber zugefügt hat, auch heilst. Und dass du mit ihm einen Plan hast und dass wir in der Bibel lesen können, wie dieser Plan weitergegangen ist. Danke dafür, Herr, dass du das tust. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in unsere Gemeinde Vergebung hineinlegst, Versöhnung. Herr, ich bitte dich, auch stellvertretend als Pastor dieser Gemeinde, dass du diese Menschen heilst, die wir verletzt haben in den letzten Jahren, durch was auch immer. Ich bitte dich, Herr, dass du einen Neuanfang schenkst, da wo wir Menschen ein Stück abgelehnt haben, hinausgestoßen haben und nicht bereit waren, sie wieder aufzunehmen. Ich bitte dich, Herr, dass du Türen öffnest und dass wir erkennen, was wir falsch gemacht haben, wo wir uns von dir entfernt haben. Darum bitte ich dich, Herr, weil du machst alles neu. Danke, dass du das auch wirklich tust, dass es keine leeren Worte sind. Amen.